Guten Morgen. Heute ist Pfingsten. Wir haben das Fest der Gemeinde Gottes, die Geburtsstunde der Gemeinde Gottes. Ein Fest, wo erfüllt wird, was verheißen war. Ich möchte gerne lesen aus Johannes Kapitel 14, die Verse 15 bis 19. Johannes Kapitel 14, die Verse 15 bis 19. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird euch in euch sein. Ich will euch nicht als Weise zurücklassen, ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Es gibt ganz unterschiedliche Erwartungen an Pfingsten. Die einen erwarten die Gemeindeerneuerung, die anderen, die erwarten die besonderen Gaben des Geistes, der auf die Gemeinde ausgegossen wird. Andere wiederum erwarten die inspirierende Predigt für den nächsten Tag, um irgendwie durchzukommen. Ich weiß nicht, was Sie erwarten von Pfingsten. Pfingsten ist das Fest, dass wir Christen meines Empfinden nach am wenigsten erklären können. Weihnachten geht gut, Ostern geht auch, aber Pfingsten. Wie erklärt man das irgendjemandem, wie das funktioniert mit diesem Heiligen Geist? Und dann kommt noch so eine komplizierte Stelle, wie Hans Christoph heute Morgen liest, mit diesen Zungen und dem Feuer und dann noch fremde Sprachen. Und dann wird da eine Last plötzlich auf uns gelegt und wir denken, ja, also diesen Geist kenne ich nicht. Und dann kommt die große Sorge, wie habe ich denn überhaupt? Wenn ich diese Stelle aus der Apostelgeschichte für mich jetzt nicht eins zu eins annehmen kann. Und wir merken, dass eigentlich Pfingsten viel, viel mehr Unsicherheit unterschwellig mit sich bringt, als wir uns vielleicht eingestehen wollen, als langjährige Christen. Und diese Unsicherheit, ja, wenn ich doch den Heiligen Geist nicht habe oder so nicht spüre, wie das da beschrieben wird, dann gibt es eine Unsicherheit auch in Bezug auf meine Gottesbeziehung vielleicht. Höre ich nicht richtig? Fühle ich nicht richtig? Glaube ich nicht richtig? Und schon sind wir mittendrin in unserem Thema von heute Morgen. Ich finde es sehr interessant, dass Johannes diesen Abschnitt beginnt mit einer Beziehungsfrage. Und genau darum geht's an Pfingsten. Und ich hoffe, dass wir dafür offen sind, dass wir das mal auf die Seite legen, diese Überforderung an unsere Seele, was Pfingsten alles sein muss, damit ich es erleben kann. Weil wir werden uns selbst damit nicht gerecht. Schauen wir in diesen ganz schlichten Text rein, den Johannes uns hier gibt. Er steigt ein mit dieser Beziehungsfrage im Vers 15. Wenn ihr mich liebt, so geht's los bei Jesus. Es ist die Einstiegsfrage, die Auftaktsfrage für Pfingsten. Wenn ihr mich liebt. Der Begriff Liebe, der hier verwendet wird, ist der Begriff Agape. Die Agape-Liebe setzt hier Johannes ein für den Begriff der Nachfolge. Also Jesus sagt nicht, wenn ihr tut, dann, sondern hier ist der Einstieg, wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr meine Gebote. Und dieser Begriff der Liebe, der hier am Anfang eingesetzt wird, der soll ganz klar machen, dass es bei Pfingsten um eine persönliche Verbindung mit Jesus geht. Um eine persönliche Verbindung mit Jesus. Das ist der Sinn und der Zweck überhaupt für Nachfolge. Diese Jesus-Beziehung ist überhaupt der Grund und die Motivation, seine Worte zu halten. Und diese Agape-Liebe, die nimmt eben eine ganz andere Perspektive ein als die brüderliche Liebe, die geschwisterliche Liebe, die erotische Liebe oder welche Liebe wir auch immer gerne für uns in unserem Leben beanspruchen. Die Agape-Liebe ist die göttliche Liebe, die nichts erwartet, sondern einfach gibt. Diese Agape-Liebe will nicht Gegenliebe. Sie will nicht belohnt oder anerkannt werden, sondern sie gibt einfach, weil sie geben will. So, und da sind wir schon mittendrin. Das ist nämlich eine riesen Herausforderung. Die Liebe, die gibt einfach, weil sie will, ohne irgendetwas zu erwarten. Und deswegen sagt Jesus auch in Kapitel 13, 34, ich gebe euch dieses neue Gebot, dass ihr einander lieb habt, wie ich euch geliebt habe. Das ist der Einstieg, diese Beziehungsfrage. Liebst du Jesus? Folgst du ihm? Bist du mit ihm? Oder ist das so eine Zweckverbindung, die du eingehst, um deine Ziele zu erreichen, um deine Wünsche zu erfüllen, um irgendetwas zu berechnen in deinem Leben? Oder ist diese Liebe, dass du mit Jesus verbunden sein möchtest, einfach eine Antwort darauf, weil er mich zuerst geliebt hat? Weil er mich einlädt in eine Beziehung zu sich? Weil er vom Kreuz her mich sieht und sagt, ich bin für dich. Diese Liebe ist also die Voraussetzung für jeglichen nächsten Schritt, gerade auch an Pfingsten. Und es ist die Kernfrage für uns als Christen, nicht nur am Pfingstsonntag, sondern überhaupt. Es ist die Kernfrage nach Ostern. Wir erinnern uns alle, wie Jesus dem Petrus begegnet nach Ostern, ihn an die Seite nimmt und ihn diese eine Frage eben fragt: Hast du mich lieb? Bist du bei mir? Bist du noch im Glauben an mich? Hab ich noch einen Platz? Hab ich noch Raum in deinem Leben? Bist du noch willig, mit mir in Gemeinschaft zu sein? Bist du offen für mein Reden? Jesus fragt den Petrus nach Ostern dreimal: Hast du mich lieb? Und wir wissen, dass die Frage nach der Liebe die zentrale Frage überhaupt in der Bibel ist. Im Markus 12, da bringt es Jesus zusammen und sagt, das höchste Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Also die Liebe für Jesus ist die Voraussetzung für alles, was irgendwie passieren und kommen kann. Die Liebe zu Jesus ist keine Option, sondern es ist die Voraussetzung. Habe ich ihn überhaupt lieb? Und wir wissen, dass die Liebe zu Gottes zu uns überhaupt auch die Voraussetzung ist für diese Beziehung mit Jesus. Weil der Johannes 3, Vers 16 uns ganz klar sagt, Gott hat diese Welt geliebt und hat seinen Sohn gesandt. Und diese Liebe ist bedingungslos. Er hat diese Welt geliebt, als sie noch nicht gerettet war, als sie noch in Sünde war, als sie noch im Dunkel war, als sie noch nicht in irgendeiner Weise gottgefällig war, sondern er hat sie geliebt und hat sie retten wollen. Und deswegen kam Jesus in diese Welt. Die Liebe Gottes ist also darauf gerichtet, den anderen anzunehmen, den anderen zu retten, dem anderen seine Gütigkeit, seine Barmherzigkeit mitzuteilen und ihn nicht zu verurteilen. Diese göttliche Liebe ist der Auftakt für Pfingsten, ist der Auftakt für Jesus Nachfolge, ist der Auftakt dafür, die Gebote, die Worte von Jesus zu tun umzusetzen, in den Alltag zu bringen. An der Liebe soll man euch erkennen. Die Liebe ist das Zeichen, das Gemeinde ausmacht. Und das ist die zweite Frage, die wir hier in diesem Text an uns gestellt kriegen. Nicht nur die Beziehungsfrage der Liebe, sondern es ist auch die Frage der Gemeinschaft. Jesus spricht hier von dem, der die Gemeinschaft mit ihm stiftet, dem Paraklet. Dieser Begriff wird eigentlich nur bei Johannes verwendet. Und er wird eingesetzt eigentlich für den Heiligen Geist, aber auch für Jesus. Der Fürsprecher, der Beistand, der Mittler, der Helfer, das sind alles Übersetzungsformen von diesem Parakleten, der im Grunde genommen als Tröster für uns hier nochmal vorgestellt wird und als der Träger der Wahrheit. Und wir merken, ja, Tröster und Wahrheit. So wird der Heilige Geist bei Jesus erklärt, aber das sind genau die Attribute, die auf Jesus bezogen sind. Er ist der gute Hirte. Und er ist derjenige, der sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater als durch mich. Und wir merken, es ist wie eine Übereinstimmung zwischen dem, wer der Heilige Geist ist und dem, wer Jesus ist. Und Johannes gibt uns hier ganz klar vor, dass wenn Jesus sagt, ich gehe jetzt weg und ich schicke euch, ich frage den Vater, dass er euch den Tröster schickt, dann merken wir, es gibt, wenn Jesus diese Erde, wir hatten ja Himmelfahrt, ne? Als Jesus diese Erde verlassen hat, wenn er nicht jemanden schickt, gibt es hier niemanden, der die Rolle von Jesus annehmen kann. Es gibt kein irdisches Konzept, das erfüllen kann, wer Jesus ist. Es gibt keinen, der in der Lage ist, Frieden zu stiften, als der Ewige, der Sohn Gottes, der sagt, ich bin der Friedensstifter. Und er sagt, ich schicke euch den, der euch den Frieden bewahrt. Und wir merken auch, dass was Jesus sagt, ist nicht nur, dass jemand kommt von seiner Welt, aus der Ewigkeit, sondern er sagt auch, es kommt einer. Er sagt nicht, es kommen viele. Ja? Für die Teenagerjahre kommt der eine, für die Arbeitsjahre der andere, für die Rentenjahre kommt der nächste. Nee, es gibt diesen einen Tröster, diesen einen Beistand. Und dieser eine Beistand, sagt Jesus noch, um es zuzuspitzen, um es klar zu machen, dieser eine Beistand aus der Ewigkeit kommt anstelle von mir und er bleibt bei euch in alle Ewigkeit. Das ist nicht irgendwie mit der Rente hört er auf. Das ist nicht mit der Sorge hört er auf. Das ist nicht mit der Hypererfahrung hört er auf. Er ist nicht gebunden an Trends, er ist nicht gebunden an Lebensumstände, sondern er ist geschenkt und gegeben für alle Ewigkeit. So wie es Jesus von sich sagt in Matthäus 28, ich bin bei euch alle Tage bis zu der Weltende, er ist da. Da ist die Frage, weiß ich um diese Gemeinschaft? Kenne ich diesen Tröster, diesen Beistand? Ist der präsent bei mir? Nicht nur, dass er in Ewigkeit da ist, sondern die Funktion, die er noch ausfüllt, ist, ich bin nicht nur dein Trost, ich bin deine Ermutigung. Ich bin deine Hilfe. Das ist die Aufgabe des Geistes Gottes in meiner Seele, in meinem Leben, in meinem Sein. Es gibt nur einen aus der Ewigkeit für alle Zeit für mich zum Trost, zur Ermutigung, zum Helfen. Großartig. Glaube ich's? Will ich's? Lieb ich's? Und der zweite Begriff, den uns hier Jesus gibt über den Heiligen Geist, ist, dass er sagt, es ist der Geist der Wahrheit. Nicht nur der Beistand des Trostes, sondern er ist auch die Wahrheit. Und damit zeigt Jesus ganz klar, dass dieser Geist eins ist mit Gott. Dass dieser Geist den Willen Gottes weitergibt. Wenn von der Wahrheit geredet wird in der Bibel, dann geht es immer um Gottes Wahrheit, um Gottes Worte, die dieser Welt offenbart werden sollen. Und dieser Geist, der die Wahrheit ist, das heißt, er ist ganz d'accord, er ist ganz übereinstimmend mit dem, was Gott sagt. Und dieser Geist hat dieses eine Anliegen, uns den Willen Gottes bekannt zu machen. Er will es uns mitteilen, er will uns informieren, er will uns mit hineinnehmen in die Wege, in die Entscheidungen, in die Gedanken Gottes. Was für eine Tiefe, was für ein Reichtum, was für ein Segen, der in uns hineingelegt wird, was für eine Gemeinschaft, die da auf uns wartet. Und hier wird aber ganz klar nochmal herauskristallisiert, dieser Geist der Wahrheit, der macht eine Schnittstelle. Und diese Schnittstelle ist, er ist in denen, die Gott lieben. Und er ist nicht in denen, die die Welt lieben. Und dann merken wir, es gibt eine klare Kante zwischen denen, die Jesus folgen, mit Jesus unterwegs sind, die sein Wort hören, die seinen Willen tun und diejenigen, die eben auf sich selbst hören, die ihre eigene Wahrheit haben, die ihre eigenen Wege kennen. Und die Welt kennt diesen Geist Gottes nicht. Sie kennt die Wege Gottes nicht. Man kann es ihr nicht vorwerfen, es ist so. Aber die Gemeinde, weil sie Jesus kennt und weil sie Jesus liebt und weil sie seine Stimme kennt, kann sie ihn hören und kann damit auch den Geist hören, der der Gemeinde gegeben wird als Stellvertretung Jesu. Der Geist macht nichts anders als Jesus. Nur, dass er für Jesus in unserem Leben, in unserer Seele wirkt. Ist es nicht eine Riesenverheißung, die wir da haben? Ein Riesenbezugspunkt für Gemeinschaft. Ausleger sagen, dass der Heilige Geist die Seele der Gemeinde ist. Die Seele der Gemeinde. Gemeinde existiert um den Geist Gottes herum. Der Geist Gottes, der hilft der Gemeinde mit den Sakramenten, ja, in der Taufe, dass er sagt, wir sind hineingestorben und mit hinein ins Leben gekommen durch Jesus Christus. Durch das Abendmahl, wir sind verbunden mit dem gestorbenen, auferstandenen Christus. Wir sind eins, trotz all unserer Fehler und Mängel. Und natürlich ganz ein wichtiger Aspekt für Gemeinde, wo es den Geist Gottes dringend braucht, ist die Vergebung, die Buße. Dass wir einander vergeben können. So wie Gott die Welt liebt und sagt, ich habe sie geliebt, ich habe meinen Sohn gegeben, so dürfen wir einander lieben und sagen, weil Christus gestorben und auferstanden ist, durch Taufe und Abendmahl, weil Christus gestorben und auferstanden ist, kann ich dich lieben, als Bruder, als Schwester. Auch wenn ich dich nicht riechen kann, aber der Geist Gottes macht's möglich. Er macht's möglich, dass ich dich annehmen kann, dass ich ein Ja finden kann, weil meine Verbindung ist nicht direkt du und ich, sondern zwischen uns zwei steht immer der lebendige Gott. Dieses Wissen hat Gemeinde. Das ist die Qualität von Gemeinde. Das ist etwas, was die Welt nicht hat. Die Welt kennt keine Vergebung. Die Welt kennt nicht den Segen Gottes. Die Welt kennt nicht den Tröster. Aber wir kennen ihn. Und wir nehmen ihn doch so selten in Anspruch. Weil wir doch immer wieder auf diese Welt schielen und Teil dieser Welt sind und uns in dieser Welt in den Vergleich bringen. Und dann darüber hinaus nicht nachfragen nach dem, wen ich eigentlich liebe, zu wem meine primäre Beziehung gehört. Und wer mir die Gemeinschaft schenkt, schenkt mir mein Nachbar die Gemeinschaft. Nur solange er meine Blumen im Vorgarten schön findet, ne? Wer schenkt mir denn meine Gemeinschaft? Wer stiftet denn Gemeinschaft? Wer gibt mir denn die Vergebung? Wer gibt mir denn den Frieden? Wer ist der Reichtum meiner Seele, meines Herzens? Und die dritte Frage, die uns hier gestellt wird, das ist die Zukunftsfrage. Wir sind hier mittendrin, wie Jesus sagt, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich lasse euch nicht allein. Zukunftsfrage. Ich lasse dich nie allein. Das sagt er schon mit, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das sagt er schon, der Geist wird bei euch sein in alle Ewigkeit. Jesus sagt ganz klar, ich lasse dich nie allein. Nichts kann dich aus meiner Hand reißen. Da gibt's nichts. Und ich werde zu euch kommen, Vers 18. Ich lasse euch nicht verwaist allein, ich komme zu euch. Und damit eröffnet Jesus über alle Traurigkeit hinaus einen ganz neuen Blick in die Zukunft, Ewigkeitsperspektive für uns als Gotteskinder. Und er tröstet uns, bevor der Geist schon überhaupt da ist, und er tröstet uns und nimmt uns mit hinein. In diese Kraft, die der Heilige Geist hat. Nur eine kurze Zeit, sagt er. Eine kurze Zeit. Und dann sieht mich die Welt nicht mehr. Dann ist alles, was materiell ist, was mich physisch irgendwie erlebbar machen lässt, dieses ganz physische Materielle, das ist dann weg. Eine kurze Zeit noch. Dann bin ich weg. Und dann sieht mich die Welt nicht mehr. Und die Welt wird mich vergessen und die werden alles dran setzen, dass es mich nicht gegeben hat. Aber ihr, Gemeinde, ihr kennt mich, weil ihr meine Stimme kennt, weil ihr mich liebt, weil ihr Gemeinschaft mit mir pflegt durch Wort, Gebet und Lebensstil. Das ist unsere Verbindung. Wort lesen, beten, umsetzen im Leben. Ihr kennt mich. Die Welt nicht, aber ihr kennt mich und ihr seht mich. Und ihr habt diese Zukunftsperspektive, die diese Welt nicht hat. Und diese Zukunftsperspektive, die schenkt uns einen unendlich tiefen Frieden über alle Krisen dieser Welt hinweg. Wie ich schon oft gesagt habe, dieser Friede, dieses Wissen um unsere Zukunft macht uns zu den absoluten Hoffnungsträgern dieser Gesellschaft. Wir sind in der Lage, eigentlich theoretisch, sage ich es jetzt einfach mal, ja, wir sind in der Lage zu lieben, weil wir den kennen, der uns liebt. Wir sind in der Lage, Gemeinschaft zu pflegen, trotz aller, ich sage jetzt dieses böse Wort, Diversität, die es gibt in dieser Gesellschaft. Wir sind in der Lage, Gemeinschaft zu lieben, weil wir den kennen, der uns vergibt. Aber weil wir auch mit ihm leben und ihn lieben und ihm gefallen wollen. Wir saugen ja nicht nur Gott irgendwie an und machen dann, was wir wollen, sondern wir wollen ja ihm zu gefallen leben. Darum hören wir auf ihn. Darum reden wir mit ihm. Darum versuchen wir, unseren Alltag in die Korrektur Gottes zu bringen, dem Wort Gottes entsprechend unseren Alltag zu gestalten, damit er an unserer Seele Freude hat. Aber nicht nur er, sondern auch wir. Weil wir merken, wie es uns gut tut, gottgefällig zu leben. Wie es uns schützt, wie es uns bewahrt, wie es uns vorantreibt, wie es uns Tiefe ins Leben gibt, ethisch-moralische Tiefe, Vergebung und Liebe nach außen. Wir merken, was für einen Charakter wir kriegen als Christen in dieser Welt. Also Pfingsten, da dürfen wir ganz, ganz ehrlich mit uns sein. Wir brauchen keinen Hype. Wir brauchen nicht die 1:1 Erfüllung von Apostelgeschichte 2. Wir müssen nicht auf irgendwelche Segensgaben warten, um uns irgendwie spirituell emporheben zu können und zu wissen, jetzt klappt's. Nee. Pfingsten ist die ganz schlichte Wahrheit. Es geht um eine Beziehung zu Jesus und die besteht aus der Liebesbeziehung. Es ist keine Gehorsamsbeziehung, es ist eine Liebesbeziehung, das möchte ich ganz bewusst sagen. Gehorsam, das ist ein Angestellter bei einer Firma. Oder wenn wir es biblisch sehen wollen, der Sklave vom Herrn, der tut es, weil er muss. Das ist keine Kindschaftsbeziehung, keine Freundschaftsbeziehung, wie Jesus es sagt, sondern wir sind eingeladen, als Freunde, als Geschwister Jesu, mit ihm in der Liebe unterwegs zu sein. Darin zu wachsen, das ist ein persönliches Anliegen, das wir verfolgen dürfen. Denken wir an Petrus, der so gefragt wurde, hast du mich lieb? Und Petrus darüber so traurig wird und sagt, Herr, du weißt alle Dinge, ich habe es probiert, aber es hat nicht funktioniert. Du weißt, dass ich dich tief innen, ja, ich habe dich lieb, aber da liegt so viel Schutt drüber, du weißt es. Das ist genau der Reichtum, den wir brauchen, um authentisch zu sein. Um diese Gemeinschaft zu erfahren, die uns geschenkt wird. Und um Hoffnung zu haben für die Zukunft, auf die wir zugehen. Ich wünsche uns, dass uns dieses Pfingstfest ganz tief im Herzen berühren darf. Ich möchte gern beten. Jesus, ich danke dir dafür, für dein Wort, für dein Reden. Ich danke dir für diese Einfachheit, die du an den Tag legst, um deinen Jüngern diese Ewigkeitsperspektiven zu erklären. Und ich danke dir, dass du uns deinen Geist gegeben hast, als Stellvertreter, als Beistand, als Tröster, als Wahrheitsgeber, um uns festzuhalten in dir. Und danke, dass wir durch nichts aus deiner Hand gerissen werden können, für alle Ewigkeit. Dass das eine gültige Wahrheit ist, an der nicht gerüttelt werden kann. Und in diesem Sinn wollen wir dieses Pfingstfest feiern heute, dir danken, dass du bei uns bist. Und dich anbeten für dein Segnen in unserem Leben. Amen.